Potenziale erkennen und Potenziale auch entwickeln. Das Ganze in einer C- bzw. D-Lage, nämlich in Erfurt, das hat der Sönke mit einem Mehrfamilienhaus hinbekommen. Sönke, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, der war vor 2 Jahren schon mal Gast bei uns. Und in dieser Serie, die wir Immocation Projektvorstellung nennen, haben wir jeweils immer einen Investor aus unserer Community eingeladen, der uns einmal durch sein Projekt führt und sein Projekt vorstellt. Und wenn du keine Folge dieser Serie verpassen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie ist denn deine grundsätzliche Strategie oder deine Herangehensweise? Was ist dein Ziel sozusagen, das du verfolgst mit deinem Immobilieninvestment?
Also ich habe ursprünglich angefangen, wo ich das Thema erstmal nur kennenlernen wollte und dachte, ich fange mit einigen wenigen Wohnungen ab, um die Rente abzusichern, und muss sagen, habe dann echt Blut geleckt. Also ich habe richtig Spaß an der Sache gefunden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, nicht jeder hat Spaß an der Sache, das zu tun. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Faktor. Und habe durch den Spaß dann eigentlich meine ursprünglichen Ziele übertroffen. Bin da eher schneller in der Entwicklung vorangekommen, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Ich habe nach wie vor eigentlich nicht das Ziel, zu sagen, ich will in 5 Jahren eigentlich nur noch Immobilien machen und nichts anderes. Aber ich will vor allen Dingen frei sein in meiner Entscheidung. Also ich mache meinen Job bei Schaeffler wirklich gerne, und ja, in der Regel reichen die 40 Stunden in der Woche auch nicht aus für den Job. Aber es ist schön, sagen zu können, ich muss diesen Job nicht machen, wenn ich nicht unbedingt will. Weil das kann auch mal umschlagen, es kann mal schlechter werden. Und dann sagen zu können, hey, ich bin eigentlich finanziell abgesichert, in die Situation zu kommen, das ist, denke ich, eine schöne Situation. Und das ist momentan mein Ziel, dahin zu kommen, sagen zu können, ich arbeite wirklich freiwillig.
Man ist ja auch in seiner Entscheidungsfindung ganz anders, wenn man weiß, man hat da durchaus eine Absicherung. Wenn vielleicht irgendwann mal ein Jobwechsel in Frage kommt oder auch mal eine Auszeit in Frage kommt, dann kann man ja auch sehr viel gelassener das Ganze angehen.
Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Immobilien ist, heißt nicht keine Arbeit, ne? Also auch Immobilien ist Arbeit, ne? Wir reden dann von passivem Einkommen, aber auch Immobilien kann ein Fulltime-Job sein, ne?
Also. Ja. Aber wie ist es denn bei dir? Wie ist es denn mit deinem Zeiteinsatz jetzt aktuell? Du arbeitest 40 Stunden oder mehr in deinem Angestelltenverhältnis und managst nebenbei auch noch deine Immobilieninvestments.
Ja, genau. Also mein Job bei Schaeffler geht vor, der hat Priorität, der macht mir auch Spaß. Und das Thema Immobilien läuft nebenbei, anfangs wenig. Zwischenzeitlich ist es relativ stark angewachsen, was den Zeiteinsatz angeht. Also das war dann, ich weiß nicht, bis 18, 19 Uhr war dann meine Hauptarbeit. Dann saß ich noch bis teilweise Mitternacht an dem Thema Immobilien. Dann ist auch gerne das Wochenende draufgegangen, Samstag, Sonntag. Aber meine Erfahrung, die ich mittlerweile habe, die jetzt noch nicht allzu alt ist, aber ist, dass das gerade am Anfang, wenn ich Objekte ankaufe, die entwickeln muss, dann fließt halt unglaublich viel Zeit rein. Das ganze Thema Kaufen, die ganzen Notargeschichten, das Thema Mietanpassung, Objekt entwickeln etc. Das ist halt wirklich zeitintensiv, aber wenn ich ein Objekt dann erstmal soweit habe, ich habe anständige Mieter drin, es ist einigermaßen durchentwickelt, dann nimmt auch der Zeitansatz deutlich wieder ab und geht deutlich wieder zurück. Und das war jetzt eine Phase gewesen, wo ich auf jeden Fall weniger Zeit investieren musste in die ersten Wohnungen, die ich damals gekauft habe. Das Mehrfamilienhaus ist auf jeden Fall noch ein Zeitfresser, also da geht noch relativ viel rein.
Aber kommen wir mal zu deiner Standortwahl und zu deinem Suchprofil. Jetzt habe ich gesehen in meiner Vorbereitung, du bist eher bei deinem Wohnort drumherum eher aktiv. Wie kommt es dazu und wie hast du dich sozusagen entschieden, rund um, ja, in deinem lokalen Bereich da eher zu suchen?
Ja, das war eigentlich, also grundlegend bei mir im lokalen Bereich suche ich, weil ich einfach die Nähe haben will, die Objekte zu entwickeln. Also das sieht man vielleicht auch in dem ersten Interview, ich suche eher Objekte, die nicht fertig entwickelt sind mit einer tollen Brutto-Mietrendite, sondern ich schaue bewusst nach Objekten, die noch sehr viel Potenzial haben, Entwicklungspotenzial, sei es das Objekt selber, also der Zustand, sei es auch die Miete, die entwickelt werden muss. Und das bedeutet natürlich auch Aufwand und Zeitaufwand vor Ort in den Wohnungen, Gespräche mit den Mietern, mit den Handwerkern etc. Und deswegen habe ich natürlich bewusst Objekte gesucht, die hier in der Umgebung sind, also Nürnberg, Fürth, Erlangen, die Gegend. Bin jetzt aber eben bei dem Mehrfamilienhaus an einen anderen Standort gegangen, einfach ja, um die Banken ein bisschen zu beruhigen. Die Banken wollen natürlich eine gewisse Rendite sehen. Die rechnen ja nochmal anders, als man als Investor selber rechnet. Und um diese Renditen zu bekommen, muss man hier in Nürnberg schon entweder viel Glück haben oder viel Zeit mitbringen, die Objekte zu entwickeln. Und das war halt der Grund, dass ich dann für das Objekt nach Erfurt gewechselt bin.
Das heißt, die Bank zufriedenstellen, das bedeutet im Umkehrschluss, du willst noch weitermachen. Ne? Du baust jetzt sozusagen weitere Objekte auf mit einer anderen Rendite, um die Bank zufriedenzustellen, damit du weitermachen kannst vor dem Hintergrund. Ne?
Genau, und dann ist es einfach ein Bonitätsthema, wo die Bank natürlich gerne sehen. Einmal die direkte Bonität, aber auch die Achterannuität. Und das war dann eben ein Grund, in eine Region zu geben, wo ich höhere Brutto-Mietrenditen bekomme oder entwickeln kann, um die Banken da eben noch ein bisschen mehr ruhig zu stellen, zu befriedigen.
Und wie bist du jetzt auf diesen Standort gekommen? Also was waren die ausschlaggebenden Punkte? Wie bist du da vorgegangen? Und wie hast du vielleicht auch gesucht nach diesem Standort und dann letztlich auch nach dem Objekt?
Also bei dem Objekt ist es eigentlich aus der Masterclass raus entstanden. Das war mehrere Gespräche mit dem Daniel Kleiner, mit dem Mirko Otto generell, was die Ziele angeht, wie will ich weitermachen etc., wie will ich mich zukünftig aufstellen als Investor. Da kam so ein bisschen der Gedanke dann raus, eben doch weitermachen zu wollen und mehr wachsen zu wollen. Und das Akquisegespräch mit dem Sebastian Kopp, wo wir eben gesagt haben, okay, wir müssen in der Region gehen, wir müssen ein zweites Standbein aufbauen in der Region, wo einfach höhere Mietrenditen möglich sind. Dann sind wir schnell in den Osten gekommen. Sag mal, wir haben uns Leipzig-Dresden angeschaut, die da schon relativ teuer waren zu dem Zeitpunkt und haben uns dann auch die Orte wie Weimar, Jena und eben Erfurt angeschaut und haben uns dann relativ schnell auf Erfurt geeinigt. Das ist ein toller Standort, wächst enorm, hat sich toll entwickelt, auch in den letzten Jahren, auch mit der ICE-Anbindung. Viele Logistikunternehmen gehen da jetzt hin, also Landeshauptstadt von Thüringen. Ist eigentlich ein toller Standort aus meiner Sicht, der jetzt auch in den letzten Jahren ziemlich angezogen hat. Aber ich denke, da ist noch einiges an Potenzial auch an dem Standort.
Ja, ich denke auch. Also ist ja ganz in der Nähe, ist ein großes Industriegebiet auch.
Ja, ist eine schöne Stadt. Bevölkerungsprognose ist positiv. Also von daher ist eigentlich alles gute Anzeichen.
Und dann konkret bei der Suche, jetzt habt ihr dann euch verschiedene Standorte angeschaut, seid dann auf den Standort Erfurt gekommen. Wie seid ihr dann reingegangen, also rein in den Standort, in die Mikroanalyse oder wo hast du dann genau geschaut? Wie bist du da an dieses Objekt herangekommen? Das ist ja nicht ganz einfach in Erfurt, also da fallen die Wohnungen ja jetzt auch nicht vom Himmel oder die Objekte.
Richtig, bloß ich habe eine andere Relation, weil ich komme aus Nürnberg. Nürnberg ist wahrscheinlich nochmal eine andere Relation zu München, aber dennoch war ich doch erstaunt, wie viele Objekte und wie viele auch Objekte, die von Anfang an schon eine ganz gute Rendite mitbringen, es in Erfurt gibt im Vergleich zu hier, zu der Metropolregion. Aber im Grunde habe ich gestartet mit offiziell verfügbaren Tools. Es gibt ja die einschlägigen Portale, die einem auch aufzeigen, wie die Stadtteile sind, welche Mieteinnahmen sind möglich, was sind so durchschnittliche Kaufpreise. Das ist ein Thema, also in der Theorie mich aufgeschlaut. Und das zweite Thema ist vor Ort zu sein, sich das anzuschauen, kann ich mich hier wohlfühlen, kann ich mir vorstellen, hier zu wohnen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und idealerweise hat man ein Netzwerk von Leuten, die in Erfurt wohnen oder investiert sind. Und da ist zum Beispiel der Stammtisch eine ganz tolle Sache. Es gibt jetzt einen eigenen Stammtisch ja auch in Erfurt. Ich leite ja den Stammtisch hier in Mittelfranken und da hat man halt ein tolles Netzwerk und kommt da schnell mit Leuten ins Gespräch, die auch in Erfurt investiert sind und so kann man sich natürlich perfekt austauschen. Also das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte, eigentlich mit Leuten reden, die sich da schon auskennen. Also das Objekt selber war tatsächlich in dem Portal. Ich glaube, das war, ich glaube, ImmoScout war es, also einer der großen Portale. Und im Grunde, die Akquise ist gelaufen während des Coaching-Gesprächs mit dem Sebastian Kopp. Also wir haben tatsächlich im Gespräch uns auf den Standort geeinigt, haben im Gespräch gesagt, komm, wir gucken jetzt mal in die Portale rein und haben eben das Objekt gefunden. Haben dann auch in dem Coaching den Andreas Festorf angerufen. Der ist ja Finanzcoach bei euch und eben in Erfurt auch selber investiert und kennt sich da eben gut aus. Und der kannte dann zufällig noch den Makler sogar von dem Objekt. Sagte, hey, das ist ein Kumpel, den rufe ich mal kurz an. Ja. Und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. Ich meine, das ist jetzt ein toller Zufall, aber das lebt von Zufällen. Ne? Man glaubt nicht, wie viele Zufälle es gibt, die einen da positiv einfach in die Karten spielen können. Und so hat sich das dann relativ schnell ergeben, dass ich kurzfristig einen Besichtigungstermin bekommen habe für das Objekt. Habe dann auch noch 2, 3 andere Objekte angeschaut, aber im Endeffekt ist es tatsächlich das erste Objekt geworden, was wir uns da in dem Portal angeschaut haben.
Dann ging es weiter. Du hast mit dem Makler gesprochen und hast einen Besichtigungstermin vereinbart. Und dann bist du nochmal nach Erfurt gefahren wahrscheinlich oder hast es aus der Ferne versucht, da zu bewerten?
Ne, das war mein 2. Besuch in Erfurt. Der 1. war quasi, um den Standort tatsächlich kennenzulernen und der 2. war dann direkt für die Objektbesichtigung, genau. Herausforderung war im Grunde, alle Mieter da zu informieren für den Makler. Also es war nicht machbar, dass ich mir alle Wohnungen anschauen konnte beim ersten Durchgang. Ich glaube, wir sind in 3 Wohnungen reingekommen. Aber das Objekt hat relativ schnell überzeugt mit, also eigentlich genau, was ich suche. Es war optisch miserabel. Aber aus meiner Sicht Kosmetik, es war von der Basis her, war super. Es war in den 90ern komplett durchsaniert, ein trockener Keller, das Dach war relativ neu, Elektrik im super Zustand, die Fenster waren schon doppelt isolierverglast, Kunststoff. Und also von der Basis her und ich sag mal von den teuren Gewerken, auch die Heizung zum Beispiel, eine Gaszentralheizung, war das super, aber optisch war das Haus halt wirklich runtergekommen. Es ist also lange nichts investiert worden. Aber es sind eher so Sachen wie, man muss die Wand halt einfach mal streichen oder neu tapezieren, das Treppenhaus, der Boden muss mal wieder poliert werden, so Sachen. Ne? Ja. Und von daher hat das Objekt relativ schnell überzeugt, dass ich, okay, das ist genau das Richtige, was ich suche. Und bin dann in die Detailprüfung gegangen. Hab dann gesagt, okay, an den Makler, schick mir alles an Unterlagen, was du hast, Mieteinnahmen etc., was ist alles gelaufen an dem Objekt und bin dann in die Detailprüfung eben reingegangen.
Jetzt habe ich mir notiert im Vorfeld, dass du noch so einen kleinen Kniff auch noch sozusagen bei der Besichtigung angewandt hast, dass du auch den Makler dann auch überzeugen konntest. Also, dass man eine Empfehlung bekommt, heißt ja noch, also dass man über eine Empfehlung kommt, heißt ja noch lange nicht, dass das dann hinten raus auch alles dann gut läuft oder dass man auch den Zuschlag bekommt. Aber du hast noch eine weiche Finanzierungsbestätigung, hast du noch vorweisen können. Was hat es denn damit auf sich und was worum handelt es sich da?
Ja, also im Grunde ein ganz wichtiger Punkt bei der Objektakquise ist tatsächlich gut vorbereitet zu sein. Also bei den Objekten, die begehrt sind, die sind einfach sehr schnell weg. Aber eben nicht nur der Zeit. Zeit ist da ein Faktor für den Makler selber, sondern eben auch Professionalität, dass er weiß, okay, wenn jemand eine Zusage gibt, dann ist es auch glaubwürdig. Und dementsprechend habe ich mich da gut vorbereitet, was die Finanzierung angeht. Habe mir eben dementsprechend eine weiche Finanzierungsbestätigung geben lassen, die im Grunde aussagt, dass die eigene Bonität und die eigene finanzielle Aufstellung genügt, dass eine Bank bereit ist, mit mir zu finanzieren. Das ist eben noch keine feste Kreditzusage, wo die Bank schreibt, wir garantieren Ihnen die Finanzierung. Also der Kreditvertrag ist ja eigentlich erst die wirklich feste Zusage, sondern es war wirklich nur eine weiche Zusage, die aber dem Makler eben ausgereicht hat und gesagt, ey, super, du wirst vorbereitet, du weißt, wovon du redest, ich glaube dir, dass du das bezahlen kannst, dass du die Finanzierung bekommst.
Ich meine, diese weiche Finanzierungszusage wird ja auch nicht mal eben so ausgestellt, sondern die wird ja ausgestellt, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass das Geschäft zustande kommt und dass die Kreditanfrage dann tatsächlich auch kommt, dann im Folgenden.
Richtig, richtig. Man muss nur dazu sagen, im Endeffekt wirklich wert ist die eigentlich nichts. Wenn es hart auf hart kommt, ist das ein leeres Blatt Papier. Also hat halt keinerlei Belastbarkeit, ne?
Aber also wenn ich mich jetzt in einen Makler oder einen Verkäufer hineinversetze und ich habe jetzt 2 Interessenten, der eine hat diese Finanzierungsbestätigung, der andere hat sie nicht, auch wohl wissend, dass es am Ende nur ein Stück Papier ist, aber es macht einfach schon was her und es sagt einfach auch was aus. Jemand hat das ausgestellt.
Genau, das macht dann diesen kleinen Unterschied aus, ganz genau. Ja.
Aber du musstest dich jetzt nicht mit anderen oder gegenüber anderen durchsetzen. Also du hattest da schon deine Zeit, dass du die Zusage machen konntest, ich möchte die Wohnung kaufen und konntest dann parallel deine Finanzierung auf die Beine stellen. Oder war da noch irgendwie Sorge, dass da noch ein anderer dich vielleicht überbietet?
Also es gab andere Interessenten. Wir waren auch ungefähr so von der Geschwindigkeit so ungefähr ein Level, aber ich habe mit dem Verkäufer eben mich länger unterhalten und wir haben uns recht gut verstanden und habe gesagt, ich gebe Ihnen hiermit meine absolute Zusage, ich will das Objekt kaufen, ich muss die Finanzierung noch klären und er hat mir mündlich sein Ehrenwort gegeben, dass das Objekt eben an mich geht und er hat das für mich reserviert und festhält, aber mehr als das hatte ich nicht, also ich hatte keine schriftliche Zusage da.
Und dann ging es an die Finanzierung. Das hast du mit Banken vor Ort gemacht oder hast du da deine Banken, mit denen du auch die anderen Objekte finanzierst? Und wie hast du die Finanzierung für dich aufgestellt, dass es für dich in deine Situation reinpasst?
Also hier in Nürnberg gehe ich eigentlich über die Regionalbanken, also Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank etc., weil die den Markt einfach sehr gut kennen. Die haben aber meistens die Regel, wenn sie nicht so groß sind, dass sie eben nicht überregional finanzieren dürfen, sondern die sind dann oft gebunden an ihre Region. Und für Erfurt bin ich dann tatsächlich über den Andreas Festhoff gegangen, über den ich ja auch ein bisschen an das Objekt mit rangekommen bin quasi. Ja. Und er ist ja ein Finanzierungsprofi. Es ging darum, dass mein Portfolio jetzt einen ordentlichen Satz macht, wo er ja Profi wirklich auch drin ist, ne, im Portfolioaufbau. Und habe dann die Finanzierung über ihn gemacht. Und mir war eben ganz wichtig das Thema Achterannuität. Das heißt, die Bank schaut nach Zinsbindungsende. Also wenn die Zinsbindung ausläuft, welche Restschuld habe ich noch auf dem Objekt und kann ich mir die entsprechende Annuität bei einer Zinssteigerung dann leisten? Und da schauen die eben, dass ich mir 8% leisten kann. Also ich sage mal 6% Zinsen, 2% Tilgung macht 8% Annuität. Und das kann einem halt die Bonität relativ stark nach unten ziehen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt da geeinigt, das Objekt lange zu finanzieren. Wir sind jetzt auf 20 Jahre gegangen, um eben diesen Effekt entgegenzuwirken. Das heißt, das Objekt spielt mir jetzt schon positiv in die Karten meiner Bonitätsbewertung, weil ich eben in 20 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, kein Problem mehr habe, weil das Haus dann schon größtenteils abbezahlt ist.
Und das hättest du jetzt in diesem Konstrukt nach 10 Jahren noch nicht hinbekommen wahrscheinlich, ne?
Wie meinst du nach 10 Jahren?
Auf die Achterannuität zu kommen, nach 10 Jahren schon.
Ja, es wäre wär knapp geworden. Ich glaube, ich wäre eher negativ gewesen, was erstmal nicht schlimm ist. Aber das Problem ist halt, es frisst an deiner eigenen Bonität. Und irgendwann ist deine Bonität, das ist quasi dein Einkommen minus deine ganzen Haushaltsausgaben etc. Da rechnet die Bank mit Faktoren und das, was überbleibt, ist deine Bonität. Und das frisst die halt langsam auf. Und irgendwann, wenn diese aufgefressen ist, sagt die Bank halt, okay, hier ist jetzt Stopp an der Stelle. Ne? Und ich habe bei den 20 Jahren ja trotzdem, kann ich ja nach 10 Jahren aus dem Kredit ganz normal raus. Also ich habe nach 10 Jahren die Möglichkeit, ohne Vorfälligkeitsschulden da rauszugehen aus dem Kredit. Ne?
Ja, ja. Und dann hast du Eigenkapital mit eingebracht oder dir alles geliehen, und du meintest ja auch, da wären noch so Kosmetiksachen, um das ganze Haus aufzuhübschen. Da muss man ja auch Geld für in die Hand nehmen. Stemmst du das aus dem Eigenkapital oder hast du das von vornherein in der Finanzierung schon mit berücksichtigt?
Also Finanzierung, wie gesagt, auf 20 Jahre, 2% Tilgung. Ich habe einen relativ teuren Zins bekommen aufgrund der langen Laufzeit von 20 Jahren. Wie gesagt, die Finanzierung war ja vor etwas über einem Jahr. Da waren die Zinsen noch etwas höher als heute. Bin mit 2,47% da jetzt an Verzinsung reingegangen. 100%, das heißt Kaufpreis voll, Nebenkosten habe ich selber bezahlt aus Eigenkapital, und die Sanierung habe ich mir vorher bestätigen lassen, dass ich da über einen Blankokredit rangehen kann.
Bei derselben Bank auch?
Bei derselben Bank, aber auch bei anderen Banken. Also es gibt viele, die gerne mal bei den Hausbanken fragen, die bieten spezielle Immobilienrenovierungskredite an. Die werden dann auch nicht als Konsumkredit gewertet. Das ist ja immer der Nachteil beim Blanko-Darlehen. Das ist in der Regel ein Konsumkredit, der direkt auf deine Bonität geht. Bei einem Renovierungskredit ist das eben nicht der Fall, weil die davon ausgehen, oft ist es sogar verpflichtend, dass das Geld auch ins Objekt fließt und damit den Wert des Objektes eben steigert. Ja. In dem Fall bin ich jetzt aber, da die Renovierungen verteilt waren, bin ich da über Eigenkapital eben auch reingegangen.
Mhm. Weil ich eben diesen
Renovierungskredit noch befördern wollte.
Weil du jetzt auch davon ausgehst, nicht alles auf einmal machen zu müssen, sondern sukzessive daran zu gehen wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber dann lass uns mal in die Zahlen eintauchen. Was hat das Objekt gekostet? Wie hast du da den Preis gefunden und wie hast du für dich bewertet, dass das für dich hinten raus ein gutes Geschäft werden könnte?
Also Kaufpreis war 395.000 Euro. Und leider auch kein Euro weniger. Also das war wirklich der Angebotspreis und auch der Preis, für den ich es bekommen habe. Gut, die Nebenkosten in Thüringen leider relativ hoch. Also Grunderwerbsteuer ist die, ich glaube, die höchste mit 6% haben wir da, glaube ich. 6,5%. Und Maklergebühren sind auch relativ hoch. Sie waren über 7% an der Stelle. Das heißt, Nebenkosten relativ hoch. Ne? Wenn ich dann noch Grundbuch, Notar dazu rechne, bin ich schon bei über 10% alleiner Nebenkosten gewesen. Objektbewertung habe ich über das Kalkulationstool gemacht, was ihr auch anbietet, ne? Dieses Excel-Tool.
Das binden wir jetzt auch noch ein als Link für Interessierte. Es ist ein kostenloses Bewertungstool, wo man erstmal seine Daten eingeben kann und eine erste Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit des Objektes dann erfahren kann.
Genau, bin damit also in die Bewertung reingegangen. Mir war aber vor allen Dingen wichtig, das Potenzial des Objektes zu sehen. Also ich kann jetzt schön die ganzen Daten eingeben, was sind die aktuellen Mieteinnahmen, und da kommt dann der Bruttomieterrendite raus, die ist dann so lala, die waren, ich glaube, um die 5% müsste das gewesen sein. Günstiger aber das ist Kaufpreis, doch, ist
doch, noch niedrige Mieten. Ist doch, Entschuldigung, aber 5% ist da hinten doch eigentlich schon ganz okay bei diesem niedrigen Mietniveau, das du eben angesprochen hast. Ne? Oder war das dann schon der Ausbauzustand, den du dir errechnet hast?
Ganz genau. Also der Kaufpreis war relativ niedrig, die Mieten waren aber noch niedriger. Von daher eine Bruttomietrendite 5% ist okay. Also es gibt Objekte, die auch drüber sind. Ich kann auch Wohnungen kaufen, teilweise die 6% oder mehr haben. Mir war es aber vor allen Dingen wichtig, eben ein Objekt zu kaufen, was Potenzial hat, dahin zu kommen. Also wenn ich das Ding durchentwickelt habe, bin ich bei guten 9%, über 9% Bruttomietrendite. Und dieses Potenzial wollte ich eben gerne eben. Habe bewusst auch nach solchen Objekten geschaut, die dieses Potenzial eben birgen. Ja. Von daher ist meine Bewertungsstrategie eigentlich mittlerweile rein über den Quadratmeterpreis. Ich schaue mir den Objektzustand an und bewerte dann rein über den Quadratmeterpreis und gehe nicht mehr über die Rendite. Die Rendite ist für mich eigentlich mittlerweile komplett kein entscheidender Faktor mehr.
Aber du machst dir ja schon Gedanken, in welchem Zeitraum du auf eine gewisse Rendite kommst, nach 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, so Milestones, die du dir setzt. Oder absolut. Ist das auch...
Absolut. Also ich mache da eine Worst-Case-Berechnung, also über was kann ich an Renovierung tun, was kostet mich das und wie kann ich auch die Miete nach den gesetzlichen Regularien eben entwickeln. Also das sind die 15-20% alle 3 Jahre wegen der Kappungsgrenze, und rechnen wir den Worst-Case eben durch, wann wird das Objekt selbsttragend und wann erwirtschaftet das für mich einen gewissen Cashflow. In der Regel ist meine Erfahrung jetzt, spielt einem noch eher positiv in die Karten, wenn ich dann mal einen Mieterwechsel zwischendrin habe oder vielleicht auch eine Einigung mit dem Mieter bekomme, die Miete eben außerordentlich anzupassen. Aber wichtig ist auf jeden Fall bei der Rechnung den Worst Case zu betrachten. Also wirklich der Weg, der auf jeden Fall funktioniert gesetzlich.
Und wenn du einen Mieterwechsel hast, ist das die Möglichkeit, die Miete für die Neuvermietung anzupassen, ist aber auch eine gute Möglichkeit, dann die Renovierung dann auch durchzuführen. Oder versuchst du vorher schon reinzukommen und zu modernisieren oder zu renovieren?
Genau, also das Ziel bei dem Objekt ist, die 10 Jahre mindestens zu halten. Also 10 Jahre, weil ich eben im privaten Besitz nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das heißt, ich muss die Gewinne nicht versteuern. Da gibt es aber auch gewisse Vorgaben. Unter anderem ist eine, dass ich in den ersten 3 Jahren nicht mehr als 15% des Gebäudewertes, also dann muss ich das Grundstück noch rausrechnen, des Gebäudewertes netto an Renovierung oder Sanierung investieren darf. Wenn ich da drüber komme, muss ich die Kosten über 40 Jahre, beziehungsweise 50 Jahre abschreiben. Und das ist eine ganz wichtige Grenze. Das sind so bei dem Objekt um die 60.000 Euro ungefähr. Und die darf ich in den ersten 3 Jahren halt nicht überschreiten. Dementsprechend wird es nicht funktionieren, wenn ich jetzt direkt mit einer Vollsanierung loslege und sage, jede Wohnung wird jetzt komplett durchsaniert, inklusive Bad, und dann mache ich noch die Fassade und was weiß ich. Dann komme ich da irgendwann schnell drüber. Von daher habe ich jetzt die Mieterwechsel, 3 Stück habe ich mittlerweile gehabt, was fast die Hälfte der Wohnung ausmacht. Habe ich die Wohnung gut durchrenoviert, das heißt Tapeten neu, Böden neu etc. Und in einer Wohnung habe ich auch das Bad komplett saniert, habe aber die Kosten noch eher klein gehalten, habe also keine Vollsanierung gemacht und habe die dann eben neu vermietet zum Marktpreis. Dementsprechend konnte ich das Objekt jetzt auch in der kurzen Zeit schon sehr, sehr gut entwickeln, weil ich eben genau diese Zufälle hatte, dass 3 Mieter ausgezogen sind.
Wie ist es denn mit der Verwaltung? Machst du das selbst oder hast du da auch jemanden vor Ort, der das alles für dich managt?
Ich mache die aktuell selber. Funktioniert auch nur, weil ich eben die Unterstützung da von meinem Hausmeister bekomme, weil der eben relativ viel jetzt Handwerkskoordination etc. übernehmen kann. Aber ich mache es selber ganz bewusst, weil ich gesagt habe, ich will einmal lernen, wie das funktioniert. Alles. Das ist ja nicht nur die Nebenkostenabrechnung, das ist eben auch Koordination mit den Handwerkern, das ist eben auch Gespräche mit den Mietern, das sind Mieterwechsel, es sind Mietanpassungen etc. Ich will lernen, wie das funktioniert, weil ich bin der Meinung, auch später, wenn ich es fremd vergebe, kann ich nur gewisse Erwartungen haben oder Anforderungen stellen, wenn ich verstehe, wie es funktioniert. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir immer gesagt, ich will so schnell wie möglich dann eben in der Hausverwaltung da gehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht getan, weil sich der Aufwand tatsächlich in Grenzen hält und es auch Spaß macht.
Ja.
Aber es wird auf Dauer, werde ich da in eine Hausverwaltung gehen. Mhm. Definitiv.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Lass uns doch mal teilhaben, wie der Ausblick jetzt ist oder wie es jetzt auch weitergehen soll. Du hast ja ganz am Anfang schon angedeutet, du hast bei der Finanzierung schon darauf geachtet, hinten raus für die Bank eine Achterannuität hinzubekommen. Es soll ja weitergehen. Wie soll es denn weitergehen?
Genau, also im Grunde 3 Wohnungen sind jetzt durchrenoviert. 2 davon sind neu vermietet. Eine ist gerade zur Vermietung, also die steht aktuell gerade in dem Portal zur Vermietung. Dann sind 3 Wohnungen im Grunde renoviert und vermietet. 2 habe ich schon relativ gut renoviert übernommen. Das heißt, das hat der Verkäufer bereits gemacht. Das heißt, 5 von 7 Wohnungen sind in einem sehr guten Zustand. Also auch in einem Zustand, wo man das Objekt verkaufen könnte und es wäre wirklich ein positiver Eindruck.
Ja.
Die Miete konnte ich relativ gut entwickeln. Von 5% Bruttomietrendite bin ich jetzt bei etwas über 7. 7, irgendwas Bruttomietrendite durch die 3 Wohnungen, die jetzt eben vermietet sind. Jetzt werde ich weitere Renovierungsmaßnahmen machen, was die Kosmetik angeht, weil ich noch innerhalb dieser 3-Jahresfrist mache, in dieser 3-Jahresfrist bin. Das heißt, den Hausflur werde ich komplett durchrenovieren und Wohnungen bei Bedarf. Und wenn ich über die 3 Jahre hinauskomme, dann werde ich ein bisschen intensiver einsteigen und mir auch Dinge wie Fassade zum Beispiel anschauen oder wie das Thema Dachgeschoss. Das ist ein Dachgeschoss relativ groß, was auch ausbaufähig ist.
Ach schön, das hört sich doch gut an. Und das heißt, das Mehrfamilienhaus in Erfurt, das beschäftigt dich jetzt erstmal die nächsten Jahre oder schaust du jetzt parallel auch schon noch nach weiteren Objekten, die du vielleicht in den Bestand aufnehmen kannst?
Ja, also ich bin mittlerweile noch einen anderen Schritt gegangen. Also ich habe das mittlerweile, habe ich eine Firma gegründet, beziehungsweise eine Holdingstruktur, also eine, die nennt sich Fröhlich Holding, darunter die operative GmbH, Fröhlich Wohnen GmbH. Und dort habe ich jetzt noch Objekte reingekauft, die mit einem Bekannten zusammen, die wir eben sanieren. Und dann wieder verkaufen wollen. Das heißt, wir kaufen Objekte an, machen dann eine Sanierung 1 Jahr, 1,5 Jahre lang und verkaufen die dann wieder. Genau. Da haben wir mittlerweile 2 Mehrfamilienhäuser reingekauft hier in Nürnberg und Umgebung, wo wir eben, ja, also Fix und Flip sagt man ja, das ist ja so der Begriff, der mittlerweile so relativ bekannter geworden ist. Genau, also das ist das eine Thema, was dann eher, ich sag mal, professionell läuft und ins private Vermögen kaufe ich weiterhin. Wohnungen und Häuser, wo Sinn macht. Aber eben nicht mit Druck, sondern immer mal, wenn was Schönes reinkommt, ein interessantes Objekt, was Spaß macht, wo ich Lust drauf habe, geht das eben ins Portfolio mit rein.
Also mega, mega spannend. Ich fand es so toll, mit dir zu sprechen über das Objekt in Erfurt. Vielen, vielen Dank für das wirklich spannende,
interessante Interview. Sehr gerne.